Wir haben ziemlich viele interessante Theorien, die das Fermi-Paradoxon mit einbeziehen. Und ich habe mich mit so einigen davon beschäftigt. Also glaubt mir, wenn ich sage, dass die Berserker-Hypothese vielleicht die dunkelste Erklärung ist, die es gibt. Sie würde nicht nur bedeuten, dass das Universum eine tote, leblose Hölle ist, sondern auch, dass unsere eigene Zerstörung unmittelbar bevorsteht. Das Fermi-Paradoxon in seiner einfachsten Form lautet: Warum hat sich angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, dass außerirdisches Leben da draußen existiert, wenn man die Größe des Universums bedenkt und die Tatsache, dass wir immer wieder Planeten in bewohnbaren Zonen finden, noch niemand gemeldet? Ein Anruf wäre ja wohl nicht zu viel verlangt. Wenn es da draußen so viele andere Zivilisationen gibt, die möglicherweise viel weiter fortgeschrittener sind als wir, weil sich das Universum so lange hingezogen hat, würde dann nicht zumindest eine von ihnen Sonden aussenden oder aktiv versuchen, die Galaxie zu besiedeln? Wenn ja, warum sind wir nicht auf sie gestoßen? Jeder, der glaubt, dass es da draußen im Universum Leben gibt, muss das, was als The Great Silence bekannt geworden ist, für jede fortgeschrittene Zivilisation da draußen in Betracht ziehen. Mathematiker John von Neumann hat dieses Problem noch etwas verschärft, indem er eine Art von Sonde vorschlug, die als Von-Neumann-Sonde bekannt wurde. Die Idee ist, dass eine Zivilisation, sobald sie fortgeschritten genug ist, selbst replizierende Sonden in das Universum aussenden könnte. Diese Sonden würden Energien von Sternen ernten und Planeten und Monde nach Materialien abbauen, um weitere Sonden zu bauen, die genau dasselbe tun wie Samen, die sich im Universum ausbreiten. Daher gibt es verschiedene Schätzungen darüber, wie lange es dauern würde, bis Von-Neumann-Sonden die Galaxie oder das Universum bevölkern, wobei einige davon ausgehen, dass der Prozess schnell genug sein könnte, um die Frage zu rechtfertigen, warum wir auf der Erde noch keine Anzeichen von ihnen gesehen haben. Carl Sagan ging davon aus, dass eine Zivilisation, die fortschrittlich genug ist, um die Sonden zu bauen, nicht so dumm sein würde, sie auch wirklich zu bauen. Denn hier kommen wir zum Problem. Diese unerbittlichen Replikatoren werden nicht aufhören, bis das gesamte Universum von Neumann-Maschinen umgewandelt worden ist, die sich sogar selbst dann vermutlich kannibalisieren. Das schrieb Sagan in seiner Arbeit. Wenn so etwas eine reale Gefahr wäre, wäre eine aufstrebende interstellare Zivilisation aus Gründen der Selbsterhaltung gut beraten, Schritte zu unternehmen, um dies zu verhindern. Die umsichtige Politik jeder technologischen Zivilisation muss mit sehr hoher Zuverlässigkeit darin bestehen, den Bau interstellarer von Neumann-Maschinen zu verhindern und ihre Nutzung im Inland einzuschränken. Und es ist äußerst, äußerst beeindruckend, dass große Namen wie Sagan sich bereits mit dem Problem ernsthaft beschäftigten. Darüber hinaus, wenn wir davon ausgehen, dass mehrere Zivilisationen die gleiche Idee hätten, würden Sonden, die aufeinandertreffen, sich definitiv gegenseitig auslöschen. Denn die Bemühungen des Friedens des Universums und eine Art Prävention für diese Sonden, das schert jetzt nicht unbedingt alle Zivilisationen im Weltall. Natürlich könnte es fortgeschrittene Alienrassen geben, die vielleicht nicht den Wunsch haben, das Universum zu besamen, zumindest auf die zerstörerische Art und Weise. Es gibt nämlich einige Vorschläge, dass Außerirdische die Sonden erschaffen könnten, um Aufzeichnungen über ihre eigenen Errungenschaften für künftige Zivilisationen zu bewahren oder um Leben im gesamten Universum auszusehen. Aber was ist mit den Außerirdischen und sei es nur eine von 100.000 Spezies, die sie für bösartige Zwecke einsetzen wollen? Die Berserker-Sonde, die erstmals vom Science-Fiction-Autor Fred Saberhagen beschrieben wurde. Sie ist eine theoretische Sonde, die ausgesendet wird, um die Schöpferspezies zu schützen. In einigen Varianten ist die Berserker-Sonde jedoch einfach nur eine Von-Neumann-Sonde, die verrückt geworden ist und sich mit dem Ziel repliziert, andere Zivilisationen zu zerstören oder sie lediglich zerstört, während sie deren Ressourcen erntet. Die Sonden würden sich entwickelnde Zivilisationen aufspüren und zerstören, bevor sie eine Bedrohung darstellen könnten. Denn nehmen wir mal kurz an, viele fortgeschrittene ETs, also extraterrestrische intelligente Spezies, kriegen plötzlich diese wunderbare Idee, die Sonden auszusenden, die Sonden der ersten Generation, um sich zu vermehren und die Lehre mit Botschaften der Brüderlichkeit zu füllen. Sie wollen nur Informationen weiterleiten oder sie wollen sich selber vermehren, doch niemanden Schaden zufügen. Und dann nehmen wir an, dass auf 100 oder 1000 oder 10.000 vernünftige Edis eine fremdenfeindliche, sogar paranoide Rasse kommt. Eine solche Rasse könnte ihre selbstreplizierenden Abgesandten so programmieren, dass sie ihr Repertoire um mächtige Bomben erweitern und ihnen befehlen, jede unerkannte Quelle modellierter elektromagnetischer Strahlung ins Visier zu nehmen. Das erklärte der NASA-Wissenschaftler Glenn Breen in einem Beitrag zu diesem Thema. Die Links dazu sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es muss nur einmal passieren, damit die Ergebnisse dieses Szenarios zu den Gleichgewichtsbedingungen in der Galaxis werden. Wir hätten keinen außerirdischen Funkverkehr entdeckt und auch keine Edis hätten sich jemals auf der Erde niedergelassen, weil alle kurz nach der Entdeckung des Radios getötet werden. Sollte diese Theorie zutreffen, würde dies bedeuten, dass das Universum still ist. Denn immer wenn eine Zivilisation laut ist, wird sie bald in Tod umgewandelt. Und obwohl es sich natürlich nur um ein Gedankenexperiment handelt, schlug Breen vor, dass frühere Aussterbeergebnisse auf der Erde und die großen Abstände zwischen ihnen durch die Zeit erklärt werden könnten, die eine Zivilisation braucht, um Berserkersonden in der Galaxie zu verbreiten. Und wir als Menschen könnten uns gerade genug entwickelt haben, um eine Bedrohung zu sein. Nicht nur für uns selbst. Könnte es noch schlimmer zugehen? Hier ist ein verdammt übles Horrorszenario. Der Dark Forest Theorie. Leben wir in einem extra für uns kreierten Zoo? Haben Aliens uns extra vor anderen abgeschottet und wenn ja, warum? Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, dass außerirdisches Leben existiert, wenn man bedenkt, wie groß der Weltraum ist und dass es immer wieder Planeten in bewohnbaren Zonen gefunden werden, warum hat sich da noch niemand gemeldet? Wenn es da draußen so viele andere Zivilisationen gibt, die möglicherweise viel weiter entwickelt sind als wir, würde dann nicht wenigstens eine von ihnen Botschaften oder Sonden aussenden oder verzweifelt nach Lebenszeichen suchen, so wie wir es tun? Ich habe keine Antwort für euch. Doch Wissenschaftler und Forscher haben verschiedene Ansichten diesbezüglich. Sie reichen von optimistisch bis geradezu beängstigend. Es könnte sein, dass wir einfach noch nicht lange genug gesucht haben und noch nicht so viele Spuren hinterlassen haben, dass Außerirdische uns finden könnten. Es könnte auch sein, dass keine Außerirdischen jemals in der Lage sein werden, mit anderen Spezies in Kontakt zu treten, da sie sich selbst zerstören, lange bevor sie die dafür erforderliche Technologie erreichen. Und eine der optimistischeren Erklärungen ist die Zoo-Hypothese. Sie wurde erstmals von dem MIT-Wissenschaftler John Allen Bell aufgestellt und besagt, dass Außerirdische existieren und sich unserer bewusst sind, uns aber im Stillen beobachten, so wie man die Tiere in einem Zoo beobachten würde. Unter den derzeit populären Ideen über außerirdische Intelligenz hat die Vorstellung, dass sie versuchen, mit uns zu sprechen, viele Anhänger, schreibt Ball in seiner Arbeit. Diese Idee scheint mir unwahrscheinlich zu sein, sagt er. Und die Zoo-Hypothese ist in der Tat die Antithese dieser Idee. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir die scheinbare Stille zwischen den Aliens und uns verstehen können, ist die Hypothese, dass sie absichtlich eine Interaktion vermeiden und das Gebiet, in dem wir leben, als Zoo abgetrennt haben. Diese Theorie beruht auf bestimmten Annahmen. Zum Beispiel, dass nur wenige Zivilisationen in unserer Galaxie auf demselben Entwicklungsstand sind wie wir. Damit die Theorie funktioniert, müsste es dort draußen primitives Leben und fortgeschrittene Zivilisationen geben, die dann wiederum lang genug überlebt haben, um auf einem Entwicklungsstand zu sein, der vielleicht mit dem auf der Erde in einigen Millionen Jahren vergleichbar ist, angenommen wir existieren so lange. Und daraus ergeben sich natürlich verschiedene Konsequenzen. Zum Beispiel, dass die meisten dieser Zivilisationen, die in der technologischen Entwicklung zurückgeblieben sind, schließlich verschlungen oder zerstört oder vielleicht gezähmt werden. Im Allgemeinen brauchen wir also nur die technologisch fortschrittlichsten Zivilisationen in Betracht zu ziehen, weil sie in gewissem Sinne dann die Kontrolle über die Galaxie haben. Ball weist darauf hin, dass wir selbst bei unserem eigenen technologischen Fortschritt Gebiete für die natürliche Entwicklung reservieren. Von Naturschutzgebieten bis hin zu unkontaktierten Völkern, die wir absichtlich in Ruhe lassen. Der perfekte Zoo wäre einer, in dem die Tiere im Inneren nicht mit ihren Tierpflegern interagieren und sie nicht kennen. Nur so kann man vernünftige Forschung betreiben. Nach Abänderung der Theorie durch spätere Wissenschaftler und natürlich Science-Fiction-Autoren könnten Außerirdische unsere natürliche Evolution zulassen, ähnlich wie die oberste Direktive in Star Trek die Föderation daran hindert, in die natürliche Entwicklung außerirdischer Arten einzugreifen. Und ich weiß, dass es nur Science-Fiction ist. Doch ich würde euch eine Frage stellen wollen. Was denkt ihr, wo wir die Idee mit dem Klapphandy her haben? Oder ein Handy im Allgemeinen?
Kirk to Enterprise. Red Alert.
What is it?
Cestus 3 has been destroyed.
Es könnte sein, dass hypothetische fortgeschrittene Zivilisationen warten, bis wir bereit sind, Kontakt aufzunehmen. Ähnlich wie in einem meiner Lieblingsfilme, Contact. Oder bis sie eine Art technologische oder politische Schwelle überschritten haben. Zum Beispiel, wenn sie sich nicht mehr versuchen, gegenseitig und andere Spezies umzubringen. Darauf können wir lange warten. Ärgerlicherweise ist der einzige Weg, um herauszufinden, ob die Theorie möglicherweise richtig ist, der Prozess der Eliminierung. Okay, das klingt ein bisschen beängstigend, aber lass mich das kurz ausführen. Die Zoo-Hypothese sagt voraus, dass wir sie nicht finden werden, weil sie nicht gefunden werden wollen und über die technologischen Möglichkeiten verfügen, dies zu gewährleisten. Somit ist die Hypothese falsifizierbar, aber im Prinzip nicht durch zukünftige Beobachtung zu bestätigen. Er beschreibt dies als pessimistisch und psychologisch unangenehm und zieht es vor zu glauben, dass sich Außerirdische tatsächlich melden würden. In Balls Papier über die Zoo-Hypothese ist eine kleine Abwandlung versteckt, die er als morbide und grotesk bezeichnet. Die Laborhypothese. In dieser Version sprechen die Außerirdischen nicht mit uns, da wir Teil eines Experiments sind, das sie an uns durchführen. Wir könnten uns in einer künstlichen Laborsituation befinden, schreibt er. Diese Hypothese liegt jedoch außerhalb des Rahmens der Wissenschaft, weil sie zu nichts führt, die Voraussetzungen, auf denen sie beruht, sofort in Frage stellt und keine Vorhersagen macht. Im Gegensatz dazu könnten wir, und das zu einem recht günstigen Preis, zumindest versuchen, unsere Zoo-Wärter zu kontaktieren, wie ein Physiker im Jahr 2016 vorschlug. Seine Idee war es, über Fernseher und Radiokanäle eine Nachricht an alle außerirdischen Zivilisationen zu senden, die möglicherweise zuhören, um sie aufzufordern zu antworten. Ich meine, theoretisch tun wir das ja schon bereits, nur haben wir bisher keine richtige oder direkte Antwort gefordert. Und auch wenn der Wissenschaftler einräumt, dass es unwahrscheinlich ist, dass dies zu einer Antwort von außerirdischen Intelligenzen führt, ist die Möglichkeit, dass außerirdische Zivilisationen uns beobachten, nicht von der Hand zu weisen und sein Vorschlag steht im Einklang mit den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Außerdem ist das Aussenden einer Einladung technisch machbar, billig und recht sicher. Und nur wenige würden die große Bedeutung der Kontaktaufnahme mit einer oder mehreren außerirdischen Intelligenzen bestreiten. Doch was denkt ihr drüber? Würde eine Kontaktaufnahme mit unseren möglichen Zuwärtern Sinn machen? Und wenn wir eine Antwort bekommen würden, was könnten uns die Aliens antworten? Antwortet nicht auf die Signale im Universum. Genau diese Nachricht oder eine ähnliche könnten wir von einer außerirdischen Zivilisation bekommen. Seit die Menschen zum ersten Mal in die unendlichen Leeren des Weltraums blickten und die Bewegung ferner Monde und Planeten beobachteten, beschäftigt uns eine Frage seit sehr langem: Sind wir allein im Universum? Und heutzutage ist die Übermittlung von Botschaften von der Menschheit zu den Daleks oder Xenomorphs ein wenig anspruchsvoller als man denkt, doch die Nachrichten haben wir dennoch bereits gesendet. Denn im Laufe der letzten Jahre haben wir bereits so einiges versendet. Friedliche Botschaften, Bilder von uns, Musik, mathematische Grußkarten und das Finale von Beethovens der 9. Doch so einladend und normal diese Nachrichten auch sein mögen, haben wir jemals darüber nachgedacht, wie wir uns fühlen würden, wenn wir eine Antwort bekämen? Wir haben also sehr viel rausgesendet. Was kriegen wir also zurück? Bisher rein gar nichts. Aber was ist, wenn wir eine Antwort hätten? Lasst uns mal hier unsere Fantasie ein wenig anregen. Was ist die gruseligste Nachricht, die wir empfangen könnten? Denn gewisse Menschen auf einem Portal namens Reddit glauben nämlich, dass dies die gruseligsten Botschaften wären, die man von einer außerirdischen Zivilisation erhalten könnte. Ein Subreddit ging vor einigen Tagen viral. Und wie so vieles auf Reddit, sind auch die Spekulationen ein wenig, dystopisch. Lasst uns gemeinsam einige coole Ideen hier durchgehen. Und wie man sich vorstellen kann, gab es auch eine ganze Reihe von Antworten, die in etwa so lauteten.
Bereitet euch auf eure bevorstehende Zerstörung vor, niedrige Menschen.
Nun, aber wir wollen ja hier unsere Fantasie anregen. Deshalb lasst uns mal die Nachricht hier besprechen. Eine recht interessante.
Vielen Dank, dass Sie an unserer Universumssimulation teilgenommen haben. Es wird Sie freuen, dass dank Ihrer Teilnahme viele interessante wissenschaftliche Entdeckungen gemacht wurden. Die Simulation wird etwa in 16 Ihrer Wochen abgeschaltet. Auf Wiedersehen.
Das wäre wohl das Ende unserer Simulation. Der Stecker wird gezogen. Wie es wohl wäre, wenn wir wirklich in so einer Simulation leben würden. Die zweite Nachricht ist noch ein wenig darker, gruseliger. Wenn Sie dies lesen, dann sind Sie die letzte Zivilisation im Universum. Billionen von uns bewohnten einst Ihr Sonnensystem als unser letzter Außenposten. Einer nach dem anderen wurden wir von einer unbekannten Macht ausgelöscht, die wir trotz unseres Wissens um die Geheimnisse des Universums nicht einschätzen können. Viel Glück bei Ihrer Suche nach dem Überleben. Und eine weitere, die in diese Richtung geht, ist folgende. Ich denke, die gruseligste Nachricht wäre ein ungerichteter Funkspruch. Zum Beispiel ein außerirdisches Fernseher, Radio oder eine Nachrichtensendung, die zufällig auf der Erde vorbeikommt. Wir hören diese Radiobotschaften jahrelang. Sie scheinen nie etwas über uns zu erfahren. Und dann eines Tages verstummt das Radio. Ich gebe zu, diese Nachrichten regen unsere Fantasie an. Aber geht es gruseliger? Und die Antwort ist, oh ja. Nicht weggehen. Wir hatten absolut keine Ahnung, was sie meinen. Den Planeten, das Sonnensystem, die Milchstraße. Wir würden für eine lange Zeit, wenn nicht für immer, in Angst vor der Erforschung des Weltraums leben. Was wäre wirklich da draußen? Was würde uns warnen wollen und vor allem vor wen? Doch einige Reddit-User vertreten den Standpunkt, dass jede Nachricht eine gute Nachricht sei. Ein Reddit-User schreibt, für mich persönlich wäre keine Botschaft, selbst böswillige, wirklich beängstigend. Denn sie bedeutet, dass es irgendwo da draußen Leben gibt. Und selbst wenn wir sterben, wird es im Universum noch Leben geben. Wirklich beängstigend wäre es, wenn es keine Botschaft gäbe. Und wir am Ende einfach am Ende der Entropie verpuffen würden, ohne viel mehr als den aktuellen Zustand des Universums zu entdecken. Es gäbe so viele unbeantwortete Warum-Fragen, die wir vielleicht nie herausfinden werden. Wenn wir versuchen, uns etwas vorzustellen, das wir noch nie gesehen haben, greifen wir oft auf etwas zurück, was wir bereits kennen. Aus diesem Grund suchen wir bei unserer Suche nach außerirdischem Leben in der Regel nach Leben, wie wir es kennen. Aber gibt es einen Weg, unsere Vorstellungskraft auf Leben auszudehnen, wie wir es nicht kennen, wie wir es uns nicht mal vorstellen können? Ein Großteil der Astrobiologie konzentriert sich auf die Suche nach Organismen, deren Chemie der unseren ähnelt. Aber es könnte durchaus auch andere Arten geben. Zusammensetzung von Molekülen und Elementen, so wie wir es uns nicht einmal erträumen können. Lasst uns zusammen durch die möglichen Zusammensetzungen und Möglichkeiten durchgehen, die uns die Suche nach dem Leben, wie wir es nicht kennen, ermöglichen können. Bevor wir allerdings weitermachen, möchte ich mich bei Nvidia und NotebooksBilliger.de bedanken. Mein PC ging langsam in die Knie und das Rendern der Videos für euch hat einfach viel zu viel Zeit eingenommen. Doch ich wurde plötzlich von Nvidia mit einer RTX 3060 Ti überrascht. Mit der Karte habe ich wirklich eine unglaubliche Leistungssteigerung. Vor allem was das Rendern der 3D-Modelle und Bilder angeht, die ihr manchmal in den Videos zu sehen bekommt. Und vor allem das Rendern der Videos der Entropy an sich. Ein großes Dankeschön an Nvidia und NotebooksBilliger.de. Wenn ihr selbst eine recht enorme Leistungssteigerung für eure Arbeit haben möchtet, gern bei mir in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort findet ihr einen Link zu der 3000er-Serie von Nvidia. Vielen lieben Dank und nun weiter im Video. In der Physik wurde bereits vor einem Jahrhundert ein ähnlicher Weg eingeschlagen, der sich in vielen Zusammenhängen als erfolgreich erwiesen hat. Dabei geht es um die Durchführung von Laborexperimenten, die die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze aufdecken, die wiederum für das ganze Universum gelten. So schlug Lev Landau, etwa zur gleichen Zeit, als das Neutron 1932 im Labor von James Chadwick entdeckt wurde, vor, dass es Sterne aus Neutronen geben könnte. Klang zuerst verrückt. Wenn ein unglaublich kleines Teilchen wie ein Neutron, ein Bestandteil fast aller Atomkerne und somit der Materie, getrennt vorkommen müsste und das ganze Sterne daraus bestehen. Nun, die Astronomen stellten daraufhin fest, dass es allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, etwa 100 Millionen Neutronensterne gibt und eine Milliarde mal mehr im ganzen beobachtbaren Universum. Das Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorium, kurz LIGO, entdeckte Gravitationswellensignale von Kollisionen zwischen Neutronensternen in endlicher Entfernung. Und ein kleiner Fun-Fact für euch: Man vermutet übrigens nun, dass bei solchen Kollisionen das Gold, welches wir zu Ehringen schmieden, geboren wird. Was ich damit sagen will, ist, dass wir in der Lage sind, uns etwas Neues vorzustellen, um dann danach zu suchen. Denn die Suche nach außerirdischem Leben kann einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Indem wir im Labor aus einer Suppe von Chemikalien auf verschiedene Weise synthetisches Leben erzeugen, können wir uns vielleicht neue Umgebungen vorstellen, in denen Leben anders vorkommen könnte als hier auf der Erde. Die Situation ist vergleichbar mit der Zusammenstellung eines Rezeptbuchs mit Rezepten für verschiedene Arten von Suppen oder Kuchen. Um ein reichhaltiges Rezeptbuch zu schreiben, müssen wir mit vielen Arten von Chemikalien experimentieren. Nicht unbedingt ist Wasser bei solch einem Prozess notwendig. Andere Elemente könnten verwendet werden, um uns nicht ganz in der Fantasie für die Erschaffung von Leben einzugrenzen. Der Nobelpreisträger Jack Szostak ist kurz davor, in einem Labor synthetisches Leben zu erzeugen. Jeder Erfolg mit einem einzigen Rezept könnte zu Variationen führen, die eine Vielfalt von Ergebnissen hervorbringen, die wir in unser Rezeptbuch für synthetisches Leben aufnehmen können. Indem wir in unseren Laborexperimenten geeignete Umweltbedingungen ermitteln können, können wir später nach realen Systemen suchen, in denen sie am Himmel verwirklicht sind, genau wie im Fall der Neutronensterne. Was so viel heißt wie: Erzeugen wir ein Lebewesen und ein passendes Ökosystem dafür, in dem es überlebt und vor allem sich fortpflanzen kann, können wir genau nach diesem Ökosystem suchen, denn dort wäre die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir auch das Leben finden, das wir erzeugt haben. Doch bei diesem Ansatz sollten wir ebenso vorsichtig sein wie bei der Nutzung der Kernenergie. Die Erschaffung künstlicher Lebensformen in unseren Labors birgt das Risiko einer Umweltkatastrophe. Solche Experimente müssen in isolierten Umgebungen durchgeführt werden, damit Missgeschicke mit Leben, wie wir es nicht kennen, nicht das Leben gefährden, wie wir es kennen. Obwohl die Oberflächen von Planeten und Asteroiden aus der Ferne auf biologische Signaturen untersucht werden können, ist außerirdisches Leben möglicherweise unter der Oberfläche am häufigsten anzutreffen. Bewohnbare Bedingungen könnten in den Ozeanen herrschen, die unter dicken Eisoberflächen liegen. Nicht nur in Monden wie dem Saturnmond Enceladus oder dem Jupitermond Europa, sondern auch in freischwebenden Objekten im interstellaren Raum. Einige Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die Zahl der lebensfreundlichen Objekte die Zahl der Gesteinsplaneten in der bewohnbaren Zone um Sterne herum übersteigen könnte. Denn die Anpassung des Lebens an extreme Umgebungen ist recht beeindruckend. Sie könnte exotische Formen annehmen. Und vor allem haben wir ein perfektes Beispiel dafür: die Extremophilen auf der Erde. So wurde kürzlich entdeckt, dass gefrorene mikroskopische Tiere 24.000 Jahre im sibirischen Permafrostboden überleben können. Und es wurde festgestellt, dass mikrobielles Leben 100 Millionen Jahre unter dem Meeresboden überdauert. Diese Mikroben entstanden in der warmen Kreidezeit, als die Dinosaurier die Erde beherrschten. Im Sonnensystem wurden die der Erde am nächsten kommenden Bedingungen auf ihrem nächsten Nachbarn, der Venus und dem Mars, festgestellt. Die NASA hat kürzlich zwei neue Missionen zur Erforschung der Venus ausgewählt und ihr Perseverance Rover sucht nach Spuren von Leben auf dem Mars genau in diesem Moment. wenn außerirdisches Leben gefunden wird, lautet die wichtigste Folgefrage, ob es sich um Leben, wie wir es kennen, handelt. Wenn nicht, werden wir feststellen, dass es mehrere chemische Wege zu natürlichem Leben gibt. Wenn wir jedoch Beweise für Leben auf dem Mars oder der Venus finden, das dem außerirdischen Leben ähnelt, dann könnte dies auf eine besondere Vorliebe für Leben, wie wir es kennen, hinweisen. Und auch hier, alternativ, könnte das Leben durch Gesteinsbrocken transportiert worden sein, die durch einen Prozess namens Panspermie von einem Planeten zum anderen gereist sind. Ein Prozess, der Leben durch Asteroiden verstreut. Asteroiden, die in einen Planeten eindringen. Asteroiden, die Wasser und Leben in sich tragen. Und auch hier sollten wir die folgende, sehr unwahrscheinliche Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Leben in unserem Sonnensystem von einem Gärtner außerhalb unseres Sonnensystems gesät wurde, nämlich durch gezielte Panspermie. Eine weitere Lebensform, die wir uns kaum vorstellen können, ist eine Form, die außerhalb von der uns bekannten Raum und Zeit existiert. Eine Lebensform, für die die uns bekannten Dimensionen keine Hürde darstellt, eine sogenannte Omega- oder Typ 6 und 7 Zivilisation. Wie wäre sowas möglich? Schaut in dieses Video von mir rein, wo ich genau auf das Thema eingehe. Die Wissenschaft bietet uns das Privileg, unsere kindliche Neugierde zu bewahren. Der Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Experimente ist nicht aufzuhalten. Es bleibt zu hoffen, dass wir ein Rezept für künstliches Leben finden, das es uns ermöglicht, uns etwas vorzustellen, das weitaus intelligenter als das natürliche Leben, dem wir bisher begegnet sind. So könnten wir die Quantennatur des Lichts nutzen, um Kontakt mit einer Zivilisation außerhalb unseres Sonnensystems aufzunehmen. Wie würde dies aber funktionieren und wäre es klug, dies zu tun? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Auf unserer Suche nach außerirdischem Leben und außerirdischen Zivilisationen haben wir unsere Nase ins Weltall gesteckt. Oder besser gesagt unsere Ohren. Wir haben unsere Ohren ins Weltall gesteckt. Wir haben gelauscht und wir haben gewartet. Und bis jetzt haben wir so gar nichts gehört. Vielleicht gab es dort niemanden. Oder vielleicht hören wir einfach nicht richtig zu. Doch einige Forscher schlagen jetzt eine neue Art der Kommunikation vor. Sie schlagen vor, dass Nachrichten, die durch den Raum reisen, die Quantennatur des Lichts nutzen könnten. Man kann also ganz gut sagen, dass wir in der Lage sind, mit Photonen zu telefonieren. Das Universum ist ein ziemlich großer Ort. Mit unserem heutigen wissenschaftlichen Verständnis würde es Generationen dauern, bis wir nahegelegene Sterne erreichen. Aber wenn wir einfach nur eine Nachricht durch die Weiten des Universums schicken wollten, dies ist eigentlich gar kein Problem. Ich meine, wir senden bereits seit über 60 Jahren unsere Game of Thrones, unsere Seinfelds, Radiosendungen und alle Art von Signalen in das offene Universum hinaus. Und wir haben uns bei unserer Suche nach intelligentem Leben zwischen den Sternen hauptsächlich auf elektromagnetische Strahlung konzentriert. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, denn normalerweise stellen wir uns auf die Radio- oder optischen Bereiche des elektromagnetischen Spektrums ein, weil es hier Vorteile gibt. Radiowellen können sich leicht durch Staub und Gas im Weltraum bewegen. Andere haben allerdings vorgeschlagen, dass das Pulsieren von Lasern am Himmel ein cleverer Weg sei, um Nachrichten an eine Zivilisation zu senden, die möglicherweise zuschaut oder mithört. Nun, hier ist irgendwie ein Muster zu erkennen. Wir selbst, wenn wir nach Nachrichten von außerirdischen Zivilisationen suchen, wir halten Ausschau nach dieser Art von nicht-natürlichen Signalen und Mustern. Und genau so würden wir die Signale nach außen hin weitergeben, so dass uns hoffentlich irgendwelche Außerirdischen entdecken. Wir wissen, dass eine Nachricht in den Eigenschaften der elektromagnetischen Strahlung selbst kodiert werden kann, in der Frequenz ihrer eigenen Wellen. Das klingt zwar sehr fancy, gemeint damit ist aber eigentlich das Benutzen von simplen Dingen wie einem Radio, deinem Handy oder deinem Wi-Fi. Die Forscher schlagen vor, dass es einen anderen Weg gibt, Informationen zu übermitteln. Die Nutzung der Quanteneigenschaft von Photonen. Anstatt sich auf die Art und Weise zu verlassen, wie sich elektromagnetische Strahlung ausbreitet, also als Welle, können wir Photonen vielleicht als Teilchen verwenden. Wir könnten ihre Dualität ausnutzen. Informationen können in den Quantenzuständen dieser Teilchen kodiert werden. Das heißt, im Umkehrschluss nutzten wir hier eine ziemlich altbekannte Funktion aus, und zwar die Dualität von Teilchen. Denn Teilchen können entweder als Welle oder als Teilchen auftreten, je nach Situation. Aber wie würde das funktionieren? Eine Methode der Quantenkommunikation ist die Quantenteleportation. Es klingt viel cooler, als es ist, und es ist viel cooler, als man denkt. Ja, willkommen in der Quantenwelt. Dabei werden 3 Quantenbits oder Qubits verwendet, die Haupteinheit der Quanteninformation. Herkömmliche Teilchen können, wenn sie Informationen enthalten, zum Beispiel eine 1 oder eine 0 sein. Das sind alle Informationen, die wir brauchen. Eine 1 kann Ja bedeuten und eine 0 ein Nein. Und Qubits als Quantenteilchen können sowohl 1 als auch 0 sein, bis sie jemand beobachtet. Und jetzt gut aufpassen, denn wir bräuchten hier 3 Qubits, um die Quantenteleportation möglich zu machen, denn bei der Quantenteleportation sind 2 der 3 Qubits verschränkt. Wenn also eines als 1 gemessen wird, ist das andere auch eine 1. Die Teilchen haben also den gleichen Zustand, egal wo sie sich im Universum befinden. Und so funktioniert das bei der Quantenteleportation. Denn wichtig zu verstehen hierbei ist, dass nicht die eigentlichen Teilchen teleportiert werden, sondern die Informationen, die diese Teilchen enthalten. Um zu sehen, wie das funktioniert, stellen wir uns 2 verschränkte Qubits vor, die von 2 Personen geteilt werden. Die Aufgabe der ersten Person ist es, Informationen über ihren Qubit an die zweite Person zu senden. Die Informationen kopieren und sie senden, das geht leider nicht. Ich weiß, ihr habt daran gedacht. Das verbietet die Physik. In der Physik besagt das No-Cloning-Theorem, dass es unmöglich ist, eine unabhängige und identische Kopie eines beliebigen unbekannten Quantenzustands zu erstellen. Dazu vielleicht in einer anderen Folge mehr. Hier müssten wir jetzt einfach nur wissen, dass das einfach nicht möglich ist. Stattdessen kann der Absender, also Person 1, sein Qubit mit einem weiteren Qubit interagieren lassen. Qubit Nummer 3 kommt hier jetzt ins Spiel. Die Ergebnisse dieser Wechselwirkung sendet die Person dann auf die klassische Weise an den Empfänger. Das bedeutet, dass die Kommunikation nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit erfolgen kann. Das ist allgemein nicht möglich. Sobald diese Information empfangen wurde, kann die zweite Person ihr eigenes Qubit mit dem Qubit 3 interagieren lassen und somit die Nachricht abrufen. Dieses Konzept hat Auswirkungen weit über die Kommunikation mit Außerirdischen hinaus. Jedes Qubit ist eine Überlagerung aus einer 1 und 0. Sobald es jedoch beobachtet wird, kollabiert es in einen bestimmten Wert. Dieses Verhalten bedeutet, dass der Absender Bescheid weiß, sobald jemand die Nachricht abfängt. Die Quantenkommunikation ist daher unglaublich sicher und bietet vielversprechende Möglichkeiten für alle möglichen Anwendungen, vom Finanzwesen bis hin zur nationalen Sicherheit und dem Schutz deiner persönlichen Identität. Die Autoren behaupten, dass eine auf diese Weise aufgebaute interstellare Nachricht eine riesige Menge an Informationen enthalten könnte. Stell dir einfach vor, du sendest eine Nachricht mit einer bestimmten und größeren Anzahl von Qubits. Eine Quantenwellenfunktion, die aus dieser Menge an Qubits besteht, könnte im Prinzip eine lineare Kombination all dieser möglichen Zustände enthalten. Die Menge an Informationen wäre unglaublich hoch. Allerdings wissen wir derzeit nicht, wie wir die Informationen extrahieren können. Die Forscher weisen darauf hin, dass die Wellenfunktion in einem bestimmten Zustand kollabiert, sobald die Nachricht beobachtet wird und der Rest der Nachricht verloren geht. Möglicherweise gibt es eine Möglichkeit, mithilfe von Quantenoperatoren mehr Informationen aus dieser Nachricht zu extrahieren. Und dies ist ein aktives Forschungsgebiet im Bereich der Quanteninformatik. Damit die Quantenkommunikation Daten über interstellare Entfernung übertragen kann, muss die Nachricht lebensfähig bleiben. Um dies zu erreichen, müssen laut den Autoren 2 Dinge geschehen. Die Nachricht muss die Dekohärenz vermeiden und sie muss eine hohe Wiedergabetreue beibehalten. Und Dekohärenz ist ein Problem bei der Quantenkommunikation im Allgemeinen. Wenn eine Nachricht mit der Umgebung interagiert, sie wird zum Beispiel einfach nur von irgendwas oder irgendwem beobachtet, bricht die Wellenfunktion zusammen und die Information in der Nachricht geht verloren. Diese Beobachtung trifft allerdings nicht nur auf eine simple Beobachtung von einem Objekt. Okay, wir kommen gleich dazu. Die Dekohärenz könnte durch alle möglichen Dinge im Weltraum verursacht werden, darunter Gravitationsfelder, Gas, Staub und alle Art von Strahlung von Sternen. Der Weltraum ist größtenteils leer, aber je weiter die Nachricht reisen muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit etwas interagiert, das sie zerstört. Das macht also durchaus Sinn. Bei einer Quantennachricht ist auch die Wiedergabetreue wichtig. So wie wir als Kinder Telefon gespielt haben, indem wir eine Nachricht in einer Kette von Freunden weitergegeben haben, indem wir sie der nächsten Person ins Ohr geflüstert haben. Hieß das Telefon? Ich weiß es leider nicht mehr. Es tut mir leid. Wollen wir, dass die Nachricht auf dem Weg über größere Entfernung konstant bleibt? Bei relativ kurzen Entfernungen könnte die Dekohärenz eine überschaubare Herausforderung sein. Zumindest sagen das die Autoren. Sie halten die Wiedergabetreue für wichtiger. Wenn wir eine Botschaft von Außerirdischen empfangen, wollen wir sicher sein, dass wir die richtige Botschaft übersetzen. Bestimmte Bänder des Spektrums eignen sich besser als nun mal andere. Zudem birgt Licht noch eine weitere Eigenschaft, die hier eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja, auf kurzen Distanzen ist die Dekohärenz zu vernachlässigen. Angesichts der Tatsache, dass praktisch jeden Tag neue leistungsstarke Chatbots, KI-gestützte Apps und Suchmaschinen auf den Markt kommen, ist die Sorge über den raschen Fortschritt der künstlichen Intelligenz in letzter Zeit fast zu Besessenheit geworden. Und das aus gutem Grund. Die Gefahr, dass der Mensch die Kontrolle über KI verliert, die schlauer oder zumindest schneller ist als wir, wird schon seit geraumer Zeit vorgesehen, vor allem in Science-Fiction-Filmen wie The Terminator. Wie alle neuen Technologien hat auch die KI ihre Vor- und Nachteile. Aber für die Erforschung des Weltraums, das heißt die Erforschung jenseits unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft, ist sie wahrscheinlich unerlässlich. Tatsächlich ist ein fortschrittliches Raumfahrtprogramm ohne KI nur schwer vorstellbar. Und wir sind selbst an einem Punkt angelangt, an dem KI nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist. Doch komplette Raumfahrer oder Zivilisationen, die nur aus KI bestehen, nun, das klingt nach Science Fiction, aber durchaus wahrscheinlich und sogar sinnvoll. Dieser ganze KI-Wahnsinn, der sich momentan in der Welt rumtreibt, er sorgt für Fortschritt. Und wir ziehen unseren Nutzen daraus. Aber das gilt nicht nur für uns, sondern auch für jeden, der uns da draußen besuchen könnte. Auch wenn in den meisten Filmen über außerirdische, biologische Lebewesen gezeigt werden, die dann auf die Erde kommen, ist es unwahrscheinlich, dass dies tatsächlich geschieht. Sie würden für die Durchquerung des interstellaren Raums sehr viel Zeit benötigen. So viel Zeit, dass es wenig Sinn macht, kurzlebige, verderbliche organische Körper zu schicken. Schauen wir uns doch einfach mal die Lebensspanne einiger Arten hier auf der Erde an. Der Mensch lebt im Durchschnitt etwa 80 Jahre, also viel länger als die meisten Tiere. Hunde haben eine Lebenserwartung von nur 10 bis 13 Jahren und Papageien etwa 50 Jahre. Selbst der afrikanische Elefant wird nur 60 bis 70 Jahre alt. Gut, einige Tiere, wie Schildkröten, Wale oder bestimmte Fische, erreichen ein Alter von 200 Jahren oder sogar mehr. Aber das sind Ausnahmen. Die Lebenserwartung für fast alle Arten auf unserem Planeten liegt unter 100 Jahre. Und es ist ja nicht so, dass unsere Körper während dieser gesamten Zeitspanne Höchstleistung vollbringen. Im Falle des Menschen sollten wir die ersten 20 Jahre, in denen sich unsere Fähigkeiten noch entwickeln, und die letzten 20 Jahre des Alterns abziehen. Die Blüte des Menschen beträgt, selbst im günstigsten Fall, nicht mehr als 40 Jahre oder 60. Betrachten wir nun die Realitäten des interstellaren Reisens. Um andere Sonnensysteme zu erreichen, müssen wir nach derzeitigen Überlegungen Lichtsegel bauen, die vielleicht, 10% der Lichtgeschwindigkeit erreichen können. Und das bringt uns in etwa 40 Jahren nach Alpha Centauri, was eigentlich fantastisch ist. Aber es ist eine ganze menschliche Lebensspanne. Und das ist nur für eine Strecke. Die meisten Astronauten würden nach dem Besuch eines anderen Sonnensystems ja doch irgendwie wieder zurückkehren wollen. Aber ohne eine Art von Zeitdilatation oder andere exotische physikalische Phänomene ist dies nicht möglich. Hier hat auch die Zeitdilatation keine besondere Auswirkung auf uns. Sie beschreibt, wie die Zeit für einen Beobachter langsamer vergeht, wenn er sich mit hohen Geschwindigkeiten relativ zu einem anderen Beobachter bewegt. Je näher die Geschwindigkeit des bewegten Beobachters an der Lichtgeschwindigkeit ist, desto stärker ist die Zeitdilatation und desto langsamer vergeht die Zeit für einen Beobachter im Vergleich zu einem ruhenden Beobachter auf der Erde. Doch hier, da wir nur mit 10% der Lichtgeschwindigkeit reisen, da hält sich die Zeitdilatation in Grenzen. Und zwar würden wir als Astronaut hierbei ungefähr 3 Monate an Zeit sparen im Vergleich zu einem Beobachter auf der Erde. Und selbst wenn wir mit einem fortschrittlichen Antriebssystem 80% der Lichtgeschwindigkeit erreichen würden, wären Hin- und Rückflug innerhalb eines einzigen Erwachsenenlebens nur für Planeten möglich, die nur 24 Lichtjahre entfernt sind. Wobei die Zeit, die wir mit der Erkundung des Planeten verbringen, nicht mit eingerechnet ist. Spekulative Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit würden uns etwas helfen, aber dennoch nicht so sehr, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Wie man es auch dreht und wendet, die Reise durch den interstellaren Raum wäre immer noch extrem lang, gefährlich und äußerst langweilig für jeden, der biologisch ist. Selbst wenn eine Gefriertechnologie erfunden werden könnte, die den Alterungsprozess während dieser Reise aufhält. Denn dieselben Gesetze und dieselbe Logik gilt für außerirdisches Leben. Sie sind genauso wie wir von den physikalischen Gesetzen eingeschränkt. Die wahrscheinlichste Lösung sind also künstliche Intelligenz und künstliche Körper, die den Problem der Raumfahrt definitiv besser standhalten können. Und genau aus diesem Grund sollten wir vielleicht nicht erwarten, dass die uns besuchenden Außerirdischen organische Lebewesen sind. Natürlich gibt es einen Mittelweg zwischen rein natürlichen und rein künstlichen Körpern und die Technologie des 21. Jahrhunderts hier auf der Erde ist bereits an diesem Punkt angelangt. In einigen Worten einiger Forscher, wir sind natürlich geborene Cyborgs. Jeden Tag werden mehr und mehr technologisch fortschrittliche Körperteile erfunden, von Titanplatten bis zu Herzschrittmachern. Keine Frage, dieser Trend wird sich fortsetzen. Aber unsere organischen Körper sind immer noch zerbrechlich und begrenzt. Wir können unsere natürliche Lebenserwartung um mehrere Dutzend Prozent verlängern, aber irgendwann werden wichtige Teile versagen. Vor diesem Hintergrund stellen sich einige Forscher vor, unsere Gehirne auf Computer hochzuladen. Einige Wissenschaftler haben einige der Herausforderungen beim Erreichen des Ziels umrissen und sogar einen Fahrplan erstellt. Ein Forscherteam ging noch einen Schritt weiter und stellte eine Unsterblichkeits-Roadmap vor, bei der KI eingesetzt wird, um Menschen digital zu rekonstruieren. Die KI würde die DNA und andere Informationen einer kürzlich verstorbenen Person nehmen und sie in einer simulierten Welt rekonstruieren. Ob es dann bei dieser Simulation um die Person handelt, die wir rekonstruiert haben, das können wir wahrscheinlich erst beantworten, wenn wir es auch ausprobiert haben. Daraus können wir Folgendes ziehen. Angesichts ihrer schnell wachsenden Fähigkeiten scheint die allgegenwärtige Präsenz von KI in allen Aspekten menschlicher Aktivitäten unaufhaltsam zu sein. Dennoch haben einige außerirdische Zivilisationen, die uns auf der Evolutionskurve weiter voraus sind, vielleicht schon beschlossen, der Entwicklung Einhalt zu gebieten, um stattdessen ihre eigene Sterblichkeit zu akzeptieren. Aber sicherlich nicht alle. So wie wir hier bei uns finden viele Menschen ihren Nutzen in der KI und fördern die Entwicklung. Wie steht ihr eigentlich dazu? Sollte die KI-Forschung und Arbeit in dem gleichen Tempo voranschreiten? Schreibt mir mal in die Kommentare, bin da sehr gespannt auf eure Antworten. Aus diesem Grund sollten wir damit rechnen, dass mehr Planeten im Universum von KI bevölkert werden als von kleineren grünen Männchen. Das Science-Fiction der 50er Jahre. Warum? Nun, es gibt einige Punkte, die eindeutig Sinn ergeben. Die gehen wir jetzt mal durch. Die Entwicklung von biologischem Leben kann Millionen oder sogar Milliarden von Jahren dauern, während die Entwicklung von KI auf einer bereits technologisch fortgeschrittenen Zivilisation möglicherweise viel schneller erfolgen kann. Dies könnte bedeuten, dass Zivilisationen, die KI entwickeln, dies möglicherweise tun, bevor sie biologische Lebensformen auf andere Planeten entdecken. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Es ist denkbar, dass fortgeschrittene Zivilisationen zu einem postbiologischen Zustand übergehen könnten, indem sie ihre biologischen Körper hinter sich lassen und ihre Intelligenz in maschinelle Systeme übertragen. In diesem Fall wäre das Vorhandensein von KI-basiertem Leben viel wahrscheinlicher. Und natürlich das Fermi-Paradoxon. Das beschreibt eine Diskrepanz zwischen der hohen Wahrscheinlichkeit für die Existenz von außerirdischem Leben und der Tatsache, dass wir bisher keinen Kontakt zu solchen Zivilisationen hatten. Eine mögliche Erklärung für dieses Paradoxon ist, dass fortgeschrittene Zivilisationen eher in KI-basierte Lebensformen übergehen und daher weniger Interesse daran haben, mit anderen Zivilisationen zu kommunizieren. Also ziemlich introvertiert. Wie ich. Manchmal. Finde ich gut. Gefällt mir. KI kann in vielen Situationen schneller und effizienter lernen und sich anpassen als biologische Lebensformen. KI kann auch leichter in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, insbesondere in solchen, die für biologisches Leben extrem gefährlich oder unmöglich zu bewohnen sind, zum Beispiel allein im Weltraum oder auf Planeten, wo hohe Strahlung herrscht oder extreme Temperaturen. KI hat das Potenzial, wissenschaftliche und technologische Fortschritte schneller voranzutreiben als biologisches Leben, da KI effizienter und schneller lernen und Informationen verarbeiten kann. Sie könnte dazu beitragen, innovative Lösungen für Probleme zu finden und komplexe Fragestellungen besser zu verstehen. Ab einem gewissen Punkt würden außerirdische Zivilisationen einfach nur die logische Variante nehmen, die das Überleben, die Erkundung oder die Eroberung fördern oder zumindest sichern. Dies könnte auch zu einer grundlegenden Änderung unseres Ansatzes bei der Suche nach intelligenten außerirdischen Leben führen. Anstatt nach Anzeichen für biologisches Leben zu suchen, könnten wir nach Planeten Ausschau halten, die sich für KI besser eignen. Ein SETI-Forscher ist einer derjenigen, die sich für diese Strategie ausgesprochen hat. Anstatt nach Welten zu suchen, die genau wie unsere eigenen aussehen, könnten wir Planeten finden, die eine viel höhere Menge zum Beispiel an Sonnenenergie erhalten und reich an Silizium und an bestimmten Spurenmetallen sind. Doch was meint ihr? Ich würde hierzu eure Meinung unglaublich gern hören. Eine endlose Schöpfung aus dem Nichts? Könnte unser Universum ein Experiment einer alten Zivilisation gewesen sein? Astronauten beschreiben die Leere und Dunkelheit des Weltraums fernab der Erde als eine überwältigende Erfahrung. Ein Dichter ist da wohl ein wenig kreativer mit seinen Worten. Rainer Maria Rilke schrieb einst in seinem Gedicht, vor einem guten Jahrhundert, »Die Nacht so erschaudernd für mich, doch für dich so stetig. Unerschöpfte Schöpfung, die jenseits des Schicksals der Erde Bestand hat.« Ich konnte dieses Gedicht übrigens nicht auf Deutsch finden und ich habe sehr lang gesucht, also habe ich es so gut wie es geht übersetzt. Gibt es eine moderne wissenschaftliche Interpretation von Rilkes Gedicht? Denn die Realität ist, dass der Raum weder leer noch dunkel ist. Selbst außerhalb von Galaxien konnten Astronauten durchschnittlich mindestens ein Proton pro Kubikmeter finden. Und außerdem Elektronen, eine halbe Milliarde Photonen und Neutrinos, die alle vom Urknall übrig geblieben sind. Dennoch könnte man sich auf eine naive Art vorstellen, dass der Raum zwischen diesen Partikeln leer ist. Und in der Tat dachten die früheren Atomisten im antiken Griechenland, dass das Vakuum buchstäblich nichts ist. Aber wir wissen, dem ist nicht so. Ein dominanter Teil der kosmischen Masse, ungefähr 2/3, ist mit der dunklen Energie gefüllt, die das Vakuum durchdringt, einen abstoßenden Gravitationsdruck auf die Materie ausübt und die Expansion des Universums beschleunigt. Die neuesten Messungen zeigen, dass sich das Vakuum wie die kosmologische Konstante verhält, die Albert Einstein vor einem Jahrhundert zu seinen Gleichungen hinzugefügt hat, als er die hypothetische Möglichkeit eines statischen Universums in Betracht zog, indem er die anziehende Schwerkraft der Materie durch die Abstoßung aus dem Vakuum ausgeglichen wird. Während in der Physik lange Zeit die Meinung vorherrschte, dass der Wert der kosmologischen Konstante null sei, kommen jüngsten Beobachtungen zu einem sehr kleinen positiven Wert. Die kosmologische Konstante wird heute nicht mehr als Parameter der allgemeinen Relativitätstheorie interpretiert, sondern als die zeitliche konstante Energiedichte. Es ist eine Konstante, die gewöhnlich durch Lambda abgekürzt wird. Eine Konstante, welche die Gravitationskraft als geometrische Krümmung der Raumzeit beschreibt. Unser tatsächliches Universum dehnt sich nicht nur aus, sondern tut dies gleichmäßig auf einen Teil von 100.000. Selbst für Regionen auf gegenüberliegenden Seiten unseres kosmischen Horizonts, die keine Zeit zur Kommunikation hatten. Die populäre Erklärung für dieses offensichtliche Rätsel ist die kosmische Inflation. Eine frühere Periode, in der das Vakuum für eine begrenzte Zeit eine beschleunigte Expansion auslöste. Sodass Regionen, die anfänglich nahe waren und im kausalen Kontakt standen, letztendlich so weit voneinander getrennt wurden, dass sie sich jetzt auf entgegengesetzten Seiten des Universums befinden. Wenn ja, dominierte das Vakuum die Expansion, sowohl am Anfang als auch am Ende unserer kosmischen Geschichte. Wenn wir das Bedürfnis haben, Leere zu finden, können wir uns eine hypothetische Region außerhalb des beobachtbaren Volumens unseres Universums vorstellen, in der die kosmologische Konstante verschwindet und es keine Materie mehr gibt? Würde diese Region wirklich leer sein? Die Antwort ist wieder nein. Laut der Quantenmechanik wird es immer noch Vakuumschwankungen geben, wobei virtuelle Teilchen kurzzeitig ein- und ausgehen. Die Realität dieser vorübergehenden Schwankungen wurde experimentell durch eine Reihe von Effekten aufgezeigt. Wenn beispielsweise zwei Metallplatten parallel zueinander angeordnet sind, begrenzen sie die Wellenlänge virtueller elektromagnetischer Schwankungen im Raum zwischen ihnen, was zu einer Kraft zwischen ihnen führt, dem sogenannten Casimir-Effekt. In ähnlicher Weise erzeugt die Wechselwirkung zwischen Vakuumschwankungen und dem Elektron in einem Wasserstoffatom eine Energiedifferenz zwischen den Zuständen des Elektrons und ergibt die Lampverschiebung zwischen ihren Energieniveaus. Ein Effekt in der Quantenphysik, die Verschiebung, zeigte, dass zwei Atomzustände im Wasserstoffatom, die nach der Dirac-Theorie oder Dirac-Gleichung der relativistischen Quantenmechanik exakt gleiche Energien haben sollten, und doch eine sehr geringe Energiedifferenz aufweisen. Diese Entdeckung legte einen Grundstein für die Quantenelektrodynamik. Allerdings würde die Erklärung für die Dirac-Gleichung und die Lampverschiebung den Rahmen des Videos sprengen. Ein ausreichend starkes elektrisches Feld kann auch virtuelle Elektronen und Positronen aus dem Vakuum beschleunigen, so dass sie sich zu realen Teilchen materialisieren und den Schwingerlimit der Paarbildung hervorrufen. Ein Grenzwert in der Quantenelektrodynamik, ab dem lichtlineare Effekte für die elektrische Feldstärke erwartet werden. Dazu erzeugt die starke Schwerkraft des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs Wärmestrahlung aus dem Vakuum und bewirkt die Hawking-Strahlung dieser reinen Raumzeitstruktur. Oh Mann, ich weiß, ich werfe gerade mit Begriffen nur so um mich. Tatsächlich trifft Wärmestrahlung nicht nur in schwarzen Löchern, sondern in allen Systemen mit kausalen Horizonten aus dem Vakuum aus. Beispielsweise hat eine Beschleunigungssonde einen Rindler-Horizont, von dem aus sie ein thermisches Strahlungsbad erfasst, wodurch der Unruheffekt erzielt wird. Der Unruheffekt der Quantenfeldtheorie besagt, ein im Vakuum beschleunigter Beobachter sehe sich eine Schwarzkörperstrahlung ausgesetzt, deren Temperatur proportional zur Beschleunigung ist. Der 1976 von William Unruh an der University von British Columbia in Kanada postulierte Effekt ist außerordentlich klein. Für eine Beschleunigung, die auf einer Strecke von einem Mikrometer relativistische Geschwindigkeiten erreicht, liege die Strahlungstemperatur knapp unter dem Niveau der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Unruh wies bereits in seiner Originalarbeit darauf hin, dass der Effekt nah verwandt ist mit der Hawking-Strahlung der schwarzen Löcher. In ähnlicher Weise weist der Horizont eines exponentiell beschleunigten Universums eine De Sitter-Temperatur auf. Während der beschleunigten kosmischen Inflation wurden verwandte Schwankungen des Vakuums erzeugt und möglicherweise die heutigen Strukturen von Galaxien und Galaxiehaufen ausgesät. In diesem Fall verdanken wir unsere Existenz früheren Quantenfluktuationen. Das Vakuum hat das Leben gesät. Das Nichts hat das Leben gesät. Wir können jedoch noch grundlegendere Fragen berücksichtigen. Was war vor dem Urknall da? Da die Atomisten falsch lagen und die Leere nirgends zu finden ist, ist unser Universum aus einer Vakuumschwankung hervorgegangen? Diese Frage kann nur im Raum einer prädiktiven Theorie der Quantengravitation beantwortet werden. Die Quantenmechanik und Gravitation kombiniert. Und bisher haben wir das noch nicht erreicht. Bis die Theorie ausgearbeitet ist, werden wir unsere kosmischen Wurzeln nicht herausfinden. Wie beim Schwingereffekt ist es denkbar, dass eine heftige Reizung des Vakuums möglicherweise ein Babyuniversum erschaffen könnte. Ob dies möglich ist, hängt von subtilen Details ab und ist Gegenstand aktiver Forschung, die kürzlich als zeitliche Umkehrung eines Zusammenbruchs zu einem schwarzen Loch mit Paul Chesler, einem Postdoktoranden bei Harvard's Black Hole Initiative, untersucht wurde. Ein künstlicher Geburtskanal könnte interessante Auswirkungen auf unsere eigenen kosmischen Ursprünge haben, wenn unser Universum im Labor einer anderen Zivilisation erschaffen würde. Könnte man sich eine unendliche Folge von Babyuniversen vorstellen, die von Zivilisationen geboren werden, die den technologischen Mutterleib entwickelten, der neue Universen hervorbringen kann? In diesem Fall hat die Nabelschnur unseres Urknalls ihren Ursprung in einem Labor. Doch wie würde ein Babyuniversum aussehen? Das ist vielleicht eine Frage für eine andere Episode. Doch mich interessiert es, was ihr dazu meint. Könnte unser Universum ein Babyuniversum von einer sehr weit entwickelten Zivilisation sein? Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen. Ihr wisst, wo ihr die Sachen findet, über die ich gerade gesprochen habe. Ab in die Videobeschreibung mit euch. Dort findet ihr auch Links zu unserem Discord-Account und zu meinem persönlichen Instagram-Account. Und falls dieses Video, falls der Sound ein bisschen hallen würde oder Es ist ein bisschen halt. Liegt es daran, dass ich gerade in meine neue Wohnung gezogen bin und hier, naja, momentan einfach nur alles halt. Es wird ein bisschen dauern, bis ich das vernünftig eingerichtet habe und der Sound wieder wie gewohnt für euch zu hören ist. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch alle in der nächsten Episode der Entropy.